Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wenn der Strom teurer wird, wenn das Fleisch im Supermarkt plötzlich das Doppelte kostet, wenn wir das Oberhemd nicht mehr leisten können, wenn die Jeans das Doppelte kostet, dann wird Umweltpolitik problematisch und leicht anfällig für politische, populistische Positionen. Wenn Sie das vergleichen mit den enormen Aufwendungen, die heute vollbracht werden, um Deponien nach unten abzudichten, kann jeder Abfallpraktiker darüber nur den Kopf schütteln oder in Verzweiflung ausbrechen. Das Umweltwissen ist größer geworden, aber der Lernprozess ist noch lange nicht abgeschlossen und die Politik weiß das auch.
Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Sonderfolge des RHI-Podcasts. Heute mit einem kleinen Schlaglichtinterview mit Roman Köster, der den RHI-Talk mit dem Thema strategische Führung, warum ist Umweltpolitik zum Scheitern verurteilt, halten wird. Das ist ein total spannendes Thema. Herr Köster, was hat Sie denn motiviert, den Talk und mit diesem Thema zu bestreiten?
Der Titel ist, glaube ich, leicht erkennbar, vor allem eine Provokation. Also man könnte ja denken, ich würde darüber sprechen, warum Umweltpolitik falsch ist, warum sie ideologiegetrieben ist, warum das nur Idioten sind, die Umweltpolitik machen. Ganz im Gegenteil, mir geht es darum, deutlich zu machen, wie schwierig Umweltpolitik ist, welche Anforderungen Umweltpolitik erfüllen muss und sozusagen welche Bedingungen dafür herrschen, um gute Umweltpolitik zu machen, um dafür Interesse zu wecken. Dafür möchte ich gerne den Talk halten.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe später Zeit, mich unten zu Ihnen reinzusetzen. Ansonsten höre ich mir das an. Nämlich bei diesen Schlaglichtinterviews lernen wir unsere Referenten immer ein bisschen besser kennen. Und danach wird der Talk als Audiospur Ihnen zur Verfügung gestellt. Wenn wir Sie jetzt ein bisschen noch mehr kennenlernen wollen, Herr Köster, habe ich mal 5 Fragen. Immer so entweder oder, aber begründen oder erklären Sie uns ruhig, warum Sie sich entscheiden. Gehen Sie eher für Kaffee oder Tee?
Immer für Kaffee, weil ich habe, was Kaffee angeht, ein Überkonsumsproblem.
Pizza oder Burger, wenn es sein muss?
Immer Pizza, ich mag keine Burger.
Und welche? Lieblingspizza?
Meine Lieblingspizza bei meiner Lieblingspizzeria in der Nähe vom Deutschen Museum, immer Tomate Mozzarella.
Katzen oder Hunde?
Auf keinen Fall Katzen. Ich bin gegen Katzen hochgradig allergisch, also Hunde.
Also Hunde, okay. Und Netflix oder YouTube?
Das ändert sich immer mal wieder, aber eigentlich YouTube. Ich höre unglaublich gerne Musik und neue Musik und das kann man am besten auf YouTube.
Mhm. Und wenn es um Snacken geht, Schokolade oder Gummibärchen?
Immer Schokolade.
Immer Schokolade ist es gut. Wir haben für unsere Referenten hier alle so ein Notfallpaket. Schokolade ist dabei.
Ah, das freut mich.
Gummibärchen gibt's auch. Als Historiker möchte ich jetzt aber Sie sind Historiker und ich würde Sie gerne, weil es brennt mich immer so mit jedem Historiker, in dem ich in diesen Talks spreche, fragen, wenn es eine historische Persönlichkeit gibt, mit der Sie jetzt einfach mal schlemmend zum Abendessen gehen könnten oder was auch immer, wen würden Sie sich aussuchen und warum?
Ja, die Frage ist schwierig zu beantworten, weil da gibt es einige.
Also Sie brauchen eine ganze Tafelrunde sozusagen. Ja. Schießen Sie los.
Ja, also wenn es um die Wissenschaft ginge, würde ich unglaublich gerne mit dem Ökonomen Josef Schumpeter mal einen Wein trinken. Das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Die großen Männer interessieren mich gar nicht so sehr. Ich glaube weder, dass ich mit Napoleon noch mit Donald Trump ein wirklich inhaltsreiches Gespräch führen könnte. Aber es gibt bestimmte eher Personen in der zweiten Riege, Ökonomen, ja. Wissenschaftler, Staatssekretäre, die ich einfach unheimlich spannend finde.
Haben Sie noch einen Namen?
Ich hätte unglaublich gerne mal mit einem Herrn Trendelenburg zu Mittag gegessen. Das ist ein Staatssekretär im Reichsfinanzministerium. In der Weimarer Republik, der an allen großen Fragen, Inflation, Exportwirtschaft, Weltwirtschaftskrise, entscheidend beteiligt war. Man kennt ihn aber quasi gar nicht, er ist nur im Hintergrund. Aber seine Meinung, seine Expertise zu hören, ihn so ein paar Fragen stellen zu können, das wird mich unglaubliche Freude bereiten.
Das ist super spannend. Und wer eigentlich Roman Köster noch besser kennenlernen will oder wie es mit ihm mal beim Abendessen wäre, der kann auch den RHI-Podcast aufnehmen oder das, wozu er wissenschaftlich gearbeitet hat, sich in den RHI-Kontexten anhören. Aber zum Abschluss, wenn Sie jetzt gucken auf Umweltpolitik zum Scheitern und Sie gucken als Historiker in große Zeiträume in Ihrem Talk, so viel darf man an der Stelle schon verraten. Wenn Sie jetzt heute ans Universum eine Frage stellen dürften, was würden Sie denn in die Welt hinaus fragen?
Ich würde das Universum gerne fragen, ob wir das Umweltproblem irgendwann in den Griff kriegen.
Okay, auf die Antwort bin ich gespannt und Sie alle auf den Talk, Herr Köster. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem Auftritt heute und danke, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Warum ist Umweltpolitik zum Scheitern verurteilt? Ideologiegetrieben, einfach ideologiegetrieben. Vor 2 Wochen hatte ich einen Vortrag bei der Interessensgemeinschaft der thermischen Abfallverwertung und die Hintergrundgespräche oder die Gespräche, die ich nach meinem Vortrag geführt habe, ging genau in diese Richtung. Umweltpolitik würde nur eine spezifische Agenda durchzusetzen versuchen und würde auf politische und ökonomische Sachzwänge keine Rücksicht nehmen und genau aus diesem Grund nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen möchte. Wie der Zufall so will, hatte ich genau am nächsten Tag einen Vortrag bei einem Müllvermeidungsprojekt in Berlin-Wedding und da hörte sich der Tenor aber ganz anders an. Da ging es vor allem, ging die Kritik vor allem in die Richtung, dass Umweltpolitik viel zu wenig machen würde, dass sich die Umweltpolitik geradezu schüchtern verhielte und sich die Partei der Grünen von populistischen Slogans wie etwa der Verbotspartei habe ins Boxhorn jagen lassen. Insofern ist die Unzufriedenheit mit Umweltpolitik groß, aber auch wenn man sie an ihren eigenen Ansprüchen misst, stellt man fest, dass hier Probleme existieren. Denn was will Umweltpolitik erreichen? Umweltpolitik will die Emissionen reduzieren. Umweltpolitik will die Abfallmengen herunterbringen. Umweltpolitik will die Artenvielfalt erhalten. Umweltpolitik will Extremwetterereignisse reduzieren. Umweltpolitik will umweltbedingte Krankheiten reduzieren. Und wenn wir auf die Statistiken gucken, dann können wir höchstens von einem mäßigen Erfolg dieser Maßnahmen sprechen. Die Emissionen gehen bestenfalls langsam herunter, die Abfallmengen steigen weiter. Also auch wenn wir sie an ihrem eigenen Anspruch messen, erreicht Umweltpolitik offensichtlich nicht das, was sie zu erreichen vorgibt. Woran liegt das? Der erste Punkt wird Sie nicht so schrecklich überraschen. Das liegt nämlich daran, dass, wenn wir uns die Ursachen der Umweltbelastung angucken, sehr schnell zu modernen Verfahren der Massenproduktion und des Kapitalismus kommen. Und wenn Umweltpolitik in diese Bereiche eingreift, dann wird es politisch sehr, sehr schnell ungemütlich. Wenn der Strom teurer wird, wenn das Fleisch im Supermarkt plötzlich das Doppelte kostet, wenn wir das Oberhemd nicht mehr leisten können, wenn die Jeans das Doppelte kostet, dann wird Umweltpolitik problematisch und leicht anfällig für politische, populistische Positionen. Sie erinnern sich vielleicht noch an Debatten über ein harmloses Heizungsgesetz, was wir im letzten Jahr hatten, wo man sogar argumentieren könnte, dass es eigentlich gar nichts kostet, sondern lediglich Kosten von der Zukunft in die Gegenwart verlagert. Und doch gehört es eben zu den kontroversesten Politikvorhaben der letzten Jahre, das bis heute die Debatten sehr, sehr stark bestimmt. Dieser Punkt ist offensichtlich, aber Umweltpolitik hat auch noch etwas subtilere Probleme. Und das liegt daran, dass Umweltpolitik, flapsig formuliert, nicht die Straßenverkehrsordnung ist. Das heißt, sie haben nicht einfach ein festgelegtes Feld, für das sie Regeln aufstellen können. Und wenn jemand sich nicht an diese Regeln hält, dann ruft man die Polizei. So läuft Umweltpolitik eben nicht, sondern Umweltpolitik muss ein sehr dynamisches, sich veränderndes Feld regulieren und gestalten. Und das ist aus vielen verschiedenen Gründen sehr, sehr kompliziert. Der erste Grund, warum das kompliziert ist, liegt daran, dass es neue Umweltprobleme gibt, die man häufig vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hat. Denken Sie beispielsweise an die nachholende Industrialisierung, die insbesondere viele Länder in Asien erlebt haben, die globalen Emissionen sehr, sehr stark haben ansteigen lassen. Denken Sie an neue Umweltprobleme, wie zum Beispiel das Problem der Kleiderabfälle. Heute gibt es in Chile in der Atacama-Wüste ein Art von Menschen geschaffenes Gebilde, das einzige Gebilde ist, das tatsächlich aus dem Weltall gesehen werden kann, nicht die chinesische Mauer, von der man sich das immer fälschlich behauptet. Und das ist eine Deponie, die ausschließlich aus Altkleidern besteht. Das ist ein Problem, das hatte man vor 10 Jahren nicht auf der Rechnung. Neue Probleme, neue Giftstoffe, neue Stoffkombinationen treten auf. Umweltpolitik muss deswegen ständig lernen und sich adaptieren. Der zweite Punkt ist, dass Umweltpolitik in einem steten Lernprozess sich befindet, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Aus meiner Forschung in der Umweltgeschichte kann ich Ihnen dafür ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium im Jahr 1965 eine Liste aufgestellt mit problematischen Stoffen, bei denen bei der Entsorgung besondere Obacht zu gelten hatte. Diese Liste umfasste 1965 ganze 18 Stoffe. 10 Jahre später umfasste ein entsprechender Gefahrenkatalog bereits über 5000 Substanzen und heute kann man das überhaupt nicht mehr überblicken. Die erste technische Anleitung Siedlungsabfall von 1967 empfahl unter anderem, Hausmüll und Industriemüll zusammen zu entsorgen. Sie empfahl, dass eine Deponie 4 Meter bis zum Grundwasser Abstand halten sollte und doch als Basisabdichtung 1 Meter gesiebten Mülls haben sollte. Wenn Sie das vergleichen mit den enormen Aufwendungen, die heute vollbracht werden, um Deponien nach unten abzudichten, kann jeder Abfallpraktiker darüber nur den Kopf schütteln oder in Verzweiflung ausbrechen. In den 1970er Jahren wurden zahlreiche Müllverbrennungsanlagen und Deponien geplant. Eine Deponie zu planen, bis sie dann fertig ist, oder eine Müllverbrennungsanlage, dauert 5 Jahre im Durchschnitt. Und in der Regel gehorchten diese Anlagen, wenn sie fertig waren, den mittlerweile veränderten Anforderungen an solche Entsorgungsanlagen bereits nicht mehr. Die Politik, die sie also einmal genehmigt hatte, hätte sie bei ihrer Fertigstellung also eigentlich gar nicht eröffnen dürfen. Und diese Phänomene haben wir bis heute. Natürlich wissen wir heute mehr. Das Umweltwissen ist größer geworden. Aber der Lernprozess ist noch lange nicht abgeschlossen und die Politik weiß das auch. Der dritte Punkt ist, dass es nicht einfach nur darum geht, im Sinne einer Straßenverkehrsordnung Regeln aufzustellen, an die die Akteure sich zu halten haben. Vielmehr muss Umweltpolitik auch aktiv gestalten und dafür braucht sie bestimmte Technologien. Bei vielen dieser Technologien kann sie aber nur die Hoffnung haben, dass diese Technologien irgendwann zu einem vertretbaren Preis zur Verfügung stehen werden. Für sinnvollen Umweltschutz brauchen wir Technologien, um beispielsweise CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Wir brauchen Technologien, um Elektromobilität sinnvoll zu gestalten, insbesondere langlebige, wirklich leistungsstarke Akkus. Wir brauchen Technologien, um Kunststoffe zu recyceln, was bei vielen Kunststoffarten heutzutage noch nicht sinnvoll möglich ist oder die Recyclingpraktiken so viel Gifte emittieren, dass man besser auf das Recycling verzichtet. Wir können zwar in die Geschichte zurückgucken und natürlich tun wir Historiker das auch immer und feststellen, für solche technologischen Engpässe wurde sehr, sehr häufig irgendwann eine Lösung entwickelt. Irgendwann wurde der mechanische Webstuhl entwickelt und dadurch die Textiltuchherstellung überhaupt erst effizient rentabel. Aber wann das der Fall sein wird, ob das der Fall sein wird und wie das der Fall sein wird, das wissen wir alles noch nicht. Da können wir bestenfalls drauf hoffen. Insofern plant Umweltpolitik langfristig, sie versucht Umweltschutz langfristig zu gestalten, aber sie muss eben mit sehr, sehr vielen Unbekannten rechnen und angesetzt dieser skizzierten dynamischen Entwicklung bleibt sie häufig hinter ihrem Anspruch zurück und muss gewissermaßen mit einer gewissen Zwangsläufigkeit scheitern. Kommen wir hier zum Thema strategische Führung, was kann Umweltpolitik besser machen? In solchen Debatten wie dem Hintergrundgespräch beim Interessensverband der thermischen Abfallwirtschaft hört man oft die Meinung, die Politik soll ehrlich zu den Bürgern sein. Sie soll Klartext sprechen, sie soll über ihre eigenen Grenzen kommunizieren, sie soll keine utopischen Luftschlösser konstruieren. Mit Blick auf die Umweltpolitik würde ich sagen, bloß nicht, auf keinen Fall. Denn was wäre der Effekt? Der Effekt wäre, dass die Freunde wären noch enttäuschter, würden die Umweltpolitik als noch mutloser, als noch sanftmütiger gegenüber dem Kapital bezeichnen, als sie ohnehin schon ist. Ihre Feinde würden sagen, seht her, liebe Freunde, Umweltpolitik ist genauso wirkungslos und schwach und unsicher, wie wir das immer schon vermutet haben. Umweltpolitik muss utopisch sein und Umweltpolitik muss auch dramatisch sein. Sie braucht die überspitzte Rhetorik, um die Ziele zu erreichen, die sie erreichen möchte, auch wenn sie am Ende hinter ihren eigenen Ankündigungen zurückfällt. Und damit tut sie auch nicht lügen. Die Probleme sind global und in Deutschland in der Tat dramatisch. Je genauer, je intensiver man sich damit beschäftigt, umso mehr wird einem bewusst, wo überall die Probleme sind, wie vielfältig die Probleme sind und wie viel auch getan werden muss, um das zu erreichen, was Umweltpolitik eben auch will oder im Grunde als ihr langfristiges Ziel formuliert, nämlich eine Vereinbarkeit von kapitalistischer Massenproduktion oder sozialer Marktwirtschaft oder auch wie immer man das bezeichnen möchte und umweltgerechten Wirtschaften, wo man am besten gar keine Grenzwerte und gar keine Regeln mehr braucht, weil der kapitalistische Prozess aus sich heraus diese Belastung gar nicht mehr produziert. Wie sieht aber dann ein gutes Umweltgesetz aus? Ich würde sagen, ein gutes Umweltgesetz ist ein Rahmengesetz. Ein Rahmengesetz, das bestimmte Regeln festschreibt, bestimmte Ziele festschreibt, aber in seinem Rahmen Spielräume schafft, um Umweltpolitik auf dem Wege der Verordnung zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie jemals etwas von der technischen Anleitung Siedlungsabfall gehört haben. Im Abfallwirtschaftsjargon ist das die TASI. Die TASI wurde 1993 im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erlassen. Sie hat in dem Sinne niemals den Bundestag passiert. Die TASI hat dazu geführt, dass in Deutschland kein unbehandelter Abfall mehr abgelagert werden darf. Das heißt, jeder Abfall muss in irgendeiner Form verbrannt, recycelt werden, bevor er auf die Deponie darf. Das hat zur Folge, dass die Kommunen Milliardeninvestitionen in Müllverbrennungsanlagen tätigen mussten. Dass sie Milliardeninvestitionen in die Abfallinfrastruktur der Sammlung und Entsorgung investieren mussten. Am Ende kam dabei heraus, ein, natürlich nicht perfekter, aber im Vergleich zu den meisten anderen Ländern auf dieser Welt, guter Umgang mit Siedlungsabfällen. Jedoch ist es, wie gesagt, es ist ein Demokratiedefizit, es ist auf dem Wege der Verordnung erlassen worden. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz schuf einen Rahmen, um Umweltpolitik in dem Wege der Verordnung zu machen. Wo die Probleme des liegen, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Sollen wir beim Demokratiedefizit anfangen? Sollen wir davon anfangen, dass Kommunen sagen hier, die Politik bündet uns Mehrkosten in Milliardenhöhe auf, ohne dass es dafür eine wirkliche Legitimation gibt? Das kann man alles zugeben. Alle diese Einwände haben recht. Aber vielleicht ist nur auf diesem Wege möglich, Umweltpolitik so zu gestalten, wie Umweltpolitik gestaltet werden muss. Nämlich erstens langfristig, zweitens lernend, adaptierend, auf neue Entwicklungen reagierend und in dem Sinne invasiv, als sie eben auch Maßnahmen trifft, die teuer sind und eventuell Belastungen für Politik und Wirtschaft darstellen. Wenn Umweltpolitik das nicht macht, dann scheitert sie erst wirklich und das ist eigentlich das größte Problem für uns alle. Vielleicht, wenn Sie das nächste Mal über Herrn Habeck schimpfen, sollten Sie diese Handlungszwänge und die großen Probleme, vor denen Umweltpolitik steht, in Rechnung ziehen, um dann vielleicht zu einer etwas gerechteren Einschätzung der Handlungszwänge von Umweltpolitik zu kommen. Vielen herzlichen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!